Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Auch heute wieder gab es Protest in vielen Ländern gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt. Wir wollen der Frage nachgehen, ob und wenn ja, wie Rassismus in der klassischen Musikszene zutage tritt. Außerdem blicken wir auf Brasilien und hören, wie Filmemacher dort auf Rassismus und rechtsradikale Politik reagieren. Es kann sehr anregend sein, wenn eine Kunsterfahrung oder auch ein Gespräch mit einem Künstler überrascht oder auch irritiert, wenn man plötzlich mit Gedanken konfrontiert wird, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Mir ist das jetzt so geschehen im Gespräch mit Simon Bartow. Der weiße US-Amerikaner wurde 1963 in Florida geboren. Er hat an der berühmten Juilliard School in New York studiert. Als Pianist hat er eine große Karriere gemacht, er konzertiert auf der ganzen Welt. Ich habe ihn vor der Sendung in Florida erreicht. Er wohnt auf einer großen Ranch und ich war erstaunt über das, was ich gehört habe. Ein Künstler, an dem die aktuellen Verwerfungen in der US-amerikanischen Politik abzutropfen scheinen. Die Demonstranten, so Simon Bartow, könnten nichts ausrichten.
Es wird wieder passieren und es wird wieder passieren. Vielleicht in 500 Jahren wird das nicht wieder passieren. Aber bis dahin, ich frage mich, worüber lohnt es sich, darüber zu reden und zu meinen? Es muss was passieren in der Regierung. Was ich schon sagen muss, ich bin aufgewachsen in Florida, wo es Rassismus noch gibt, bestimmt, weil ich lebe unter Höhlenmenschen in der Mitte von Florida. Ich meine, die meisten sind Trump-Wähler. So, ich habe nichts mit denen zu tun. Ich gehöre nicht dieser Kultur, wo ich hier geboren bin und aufgewachsen. Der Rassismus ist viel, viel weniger jetzt geworden. Und das ist wahrscheinlich durch Proteste, durch Medien nach viel Zeit passiert. Es war unvorstellbar, dass ein schwarzer Bürgermeister sein könnte in dieser Region hier. Es gibt hier eine Menge schwarze Bürgermeister. Ich muss schon sagen, ich bin in der Wiege der Rassismus eigentlich in Florida. Das ist, wo ich wohne, in der Mitte von Florida, ist eigentlich ein sehr starken Teil des Südens. Und Südens ist legendär für den Rassismus, wie Sie wissen, historisch. Ich muss schon sagen, der Rassismus ist viel, 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 viel weniger, als es früher war, in 60er, 70er Jahren.
Sagt der Pianist Simon Bartow. Ist es Fatalismus, wenn er sagt, dass Rassismus vielleicht noch ein paar hundert Jahre andauern wird, dass er danach erst verschwindet? Bartow, der weiße Pianist aus wohlhabendem Haus, er hat berichtet, dass er nie Rassismus erlebt hat und auch von keinen diskriminierenden Erfahrungen von Kollegen gehört hat. Ich war erstaunt über diese Entrücktheit des Pianisten auf seiner Ranch in Florida, der nur hofft, möglichst bald wieder konzertieren zu können. Uwe Friedrich, die Klassikszene ist international. Auch an kleinen Opernhäusern singen, auch in kleinen Orchestern spielen Musiker aus vielen Nationen. Ist denn Rassismus in der Klassik ein Thema?
Natürlich ist das ein Thema in der Klassik. Die Klassik, wenn wir das jetzt mal in dicken Anführungsstrichen setzen, denn da, wie überall, wenn man genauer hinguckt, sieht man, das zerfällt in viele kleine Einzelteile. Also die Klassik ist ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Warum sollte es ausgerechnet in der Klassik dann keinen Rassismus geben? Das kann ja überhaupt nicht sein, dass da sich nun gar keine Rassisten hin verirren würden.
Wie äußert sich Rassismus? Gibt es da einen Unterschied bei Sängern zum Beispiel im Gegensatz zu Instrumentalisten?
Also wir müssen natürlich erstmal wieder quasi den Vorspruch machen, wir reden hier aus einer Position des White Privilege. Wir beobachten die Szene und da fallen uns Dinge auf, die wir natürlich aus einer anderen Sicht sehen, aus jemand, der betroffen ist. Ich glaube nicht, dass wir deshalb nicht das Recht haben, das zu beschreiben. Ich beschreibe als Journalist ja auch andere Szenen, zu denen ich nicht dazugehöre. Wenn ich in die Oper gehe, bin ich selbst kein Opernsänger, rezensiere es aber hinterher. Das nur als Vorrede, wenn ich jetzt was zum Thema Rassismus sage, als Weißer. Selbstverständlich gibt es den. Und auch da war der, was schwarze Hautfarbe betrifft, früher sicherlich stärker, als er heute ist. Wir erinnern uns an große Diskussionen in den 60er Jahren, als Grace Bunbury in Bayreuth aufgetreten ist. Wenn wir jetzt an Beispiele aus Deutschland uns hier vor allem halten wollen. Ich erinnere mich aus meiner Jugend, ich bin jetzt Mitte 50, ich erinnere mich auch an heftige Diskussionen, gerade mit älterem Publikum. Wie realistisch ist das, wenn man dunkelhäutige Sängerinnen hat oder Sänger, außer in, als meinetwegen als Aida oder als Bess, die eine farbige ist in der Oper von Gershwin. Geht das, ist das nicht unrealistisch? Und das war natürlich tendenziell rassistisch argumentiert. Das ist aus meiner Erfahrung bei schwarzer Hautfarbe, bei dunkler Hautfarbe nicht mehr so ein großes Problem in der Opernwelt, in der Welt der Klassik. Das ist ein viel stärkeres Problem für Asiaten. Da höre ich sehr häufig, wenn ich bei Gesangswettbewerben zum Beispiel bin, ich war auch schon selbst Juror bei Gesangswettbewerben, dass man dann hört, die Asiaten überschwemmen uns. Der europäische Nachwuchs, speziell der deutsche Nachwuchs, hat keine Chance gegen das Heer der Asiaten.
Aber das ist ein, wenn ich es so sagen kann, ein neuer Rassismus. Den gab es ja noch gar nicht so lange, weil die asiatischen Musikerinnen und Musiker noch gar nicht so lange in Europa so präsent sind, wie sie es jetzt sind.
Ich bin sowieso beim Begriff Rassismus für eine sehr strikte Handhabung dieses Begriffs. Denn man könnte ja auch sagen, wenn sich das zum Beispiel gegen Südkoreaner, die in der Tat in großer Zahl sehr gut ausgebildet nach Europa kommen, um hier aufzutreten, wenn die angefeindet werden, ist das ja auch erstmal Fremdenfeindlichkeit und Besitzstandwahrung. Und das hat unter Umständen gar nichts mit der wirklichen Herkunft zu tun, sondern das ist einfach jemand von außerhalb. Ich weiß auch von kleineren Häusern, wo die Sänger, die dort lange im Festengagement sind, ganz stolz drauf sind oder vor einigen Jahren noch waren. An unserem Haus singen ja fast nur Deutsche. Das gibt es ja im Grunde kaum noch. Und du bist hier der einzige ausländische Gast. Das müsste eine Ehre sein, hier auftreten zu dürfen. Das würde ich aber eher Fremdenfeindlichkeit, militante Fremdenfeindlichkeit nennen. Das macht es überhaupt nicht besser, ist aber meiner Meinung nach nicht zu verwechseln mit diesem doch eher strikt zu handhabenden Begriff des Rassismus.
Rassismus, Diskriminierung, hat das auch was mit der Besetzungspolitik zu tun? Wir sprechen jetzt über den Opernbereich.
In der Oper ist es natürlich immer ganz schwierig, weil das Geschmacksfragen sind. Es gibt ja auch immer mal wieder gerichtliche Auseinandersetzungen über die sogenannte Bestenauslese. Wer ist denn der Beste, wenn der Dirigent gesucht werden soll? Da ist natürlich viel Subjektives dabei. Es gibt ein sehr bezeichnendes Beispiel: bei einem sehr renommierten Wettbewerb hat ein sehr guter schwarzer Sänger teilgenommen, der ein Big Boy, würde man in Amerika sagen, ist, also ein recht beleibter Herr. Und dann wurde eine der Jurorinnen angesprochen hinterher, das sei doch sehr schade, dass dieser Sänger nicht gewonnen hat, der singe doch so schön. Und dann hat sie argumentiert, ja, aber mit der Figur kriegt er sowieso keine Anstellung. Also da ging es auch weniger um die Hautfarbe, das ist eher kein Problem gewesen in dem Fall, sondern dass gesagt wurde, die Besetzungschefs sind sowieso so drauf gepolt, dass die alle schlank und möglichst jung sein müssen, dass er nur dann eine Chance hätte. Was also nebenbei bemerkt, so gar nicht passiert ist. Er hat eine tolle Karriere gemacht, eben weil er ein großartiger Sänger ist.
Also das Äußere zählt mit in diesem Fall, das kann man auch nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Grad.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt, aber ich würde sagen, da kommt es immer auf die Kriterien an. Sowohl, dass der Rassismus keine Rolle spielen darf bei der Besetzung, als auch die Körperfülle. Das zeugt eigentlich eher von einem erschreckenden Mangel an Fantasie. Sollen sich denn dicke Menschen nicht verlieben dürfen? Sollen denn nur schlanke, junge Menschen ein Liebespaar darstellen, wo wir uns schon so dran gewöhnt haben, dass jede Handlung überall hin verlegt werden kann? Ist das eher ein Argument, das ich ein bisschen denkfaul finde.
Und bei einem Wettbewerb geht es ja nicht um die Marktchancen eines Sängers, sondern um die musikalische Qualität.
In der Musik, auch in der Oper, mein Credo schon immer, die Oper, noch viel mehr natürlich das Konzert, aber die Oper entscheidet sich über die Musik, über die Qualität des Gesangs, wie die Person aussieht auf der Bühne, ist noch nicht mal zweitrangig, ist vielleicht fünftrangig.
Rassismus, Diskriminierung in der Klassikszene, Anmerkungen, Einschätzungen waren das von Uwe Friedrich. Dankeschön. Unter dem Titel Rassismus, Faschismus, Militarismus – ein Blick in die finstere Seele Brasiliens. Unter diesem Titel hat der brasilianische Schriftsteller und Filmemacher João Paulo Cuenca im Berliner Tagesspiegel eine harsche Kritik an Rassismus und Faschismus in seinem Heimatland geübt. Beides sei unter der Regierung des rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro endgültig gesellschaftsfähig geworden. Wie schlägt sich das in der Kultur und besonders im Film nieder? Brasilien gehört zu den wichtigsten Filmproduktionsländern auf dem lateinamerikanischen Subkontinent. Immer wieder sind brasilianische Filme auch in deutschen Kinos zu sehen oder als Video on Demand auch im Internet. So zum Beispiel der Spielfilm Bacarau, der im vergangenen Jahr in Cannes mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Wolfgang Martin Hammdorf berichtet über den brasilianischen Film zwischen Bolsonaro und Coronavirus.
Willst du leben oder sterben? Fragt der alte Mann in Bacurau im abgelegenen Nordosten Brasiliens. Das Dorf ist plötzlich von der Landkarte verschwunden und seine Einwohner erleiden eine ebenso absurde wie grausame Apokalypse. Särge stapeln sich und ausländische Jäger töten die Bewohner. Als Genremischung aus Western, magischem Realismus und quasi dokumentarischen Elementen wurde Bacurau, der Kampf der Dorfbewohner gegen die bewaffnete Macht von außen, seit seiner Uraufführung auf dem letzten Filmfestival in Cannes als eine Parabel auf die aktuellen politischen Zustände in Brasilien gesehen. Aber die Filmemacher wollten in ihrer ländlichen Dystopie auch die Wiederholung der Geschichten von Unterdrückung, sozialer Ungerechtigkeit und Widerstand darstellen, betont Kleber Mendonça Filho, einer der beiden Regisseure.
Heute wird der Film so interpretiert, als ginge es um die Bolsonaro-Regierung. Aber wir müssen klarstellen, dass wir das Projekt über Jahre hinweg entwickelt haben. Noch als wir die Dreharbeiten beendeten, war die Vorstellung, dass Bolsonaro Präsident werden könnte, ein Witz.
Mittlerweile ist vielen Filmschaffenden das Lachen vergangen. Eine besondere Liebe zur brasilianischen Kultur hat Jair Bolsonaro nie gezeigt. Nach seinem Amtsantritt am 1. Januar 2019 zerschlug er das Kulturministerium. Heute wird die Abteilung Kultur von einem Staatssekretär geleitet und ist im Tourismusministerium angesiedelt. Aber der Posten wurde bereits zum vierten Mal gewechselt. Zuletzt warf am 20. Mai die 73-jährige Telenovela-Darstellerin Regina Duarte das Handtuch. Bolsonaro habe keinen Bezug zur Kultur, sagt der brasilianische Schauspieler und Filmproduzent Sidney Martins. In Berlin organisierte seit 15 Jahren Cine Brasil ein Festival des afro-brasilianischen Films. Unter Bolsonaros Vorgängerregierung der Arbeiterpartei habe der brasilianische Film dagegen eine wirkliche Blüte erlebt.
Wir haben 10 Jahre lang so viele Filme in Brasilien produziert wie nie in unserer Geschichte. Ich spreche von 2002 bis 2012, 2013. Und wir haben echt viele Förderungen. Diese Regierung hat viele Förderungen unterstützt. Was Bolsonaro gewünscht hat, ist alles, was die Linke geschafft hat, zu zerstören.
Unter Bolsonaro wurde die staatliche Filmförderung für 2020 um fast die Hälfte gekürzt. Und der Präsident forderte einen weltanschaulichen Filter für die Filmproduktion. Statt Pornografie sollten im Film nationale Helden dargestellt werden. In welche Richtung die weltanschauliche Neuorientierung des brasilianischen Films ging, wurde deutlich, als er im Februar an die Spitze des staatlichen Filminstituts Ancine einen evangelikalen Prediger und Fernsehmoderator setzte und an seine Seite die Leiterin des Internationalen Festivals des christlichen Films. Rechtsgerichtete Evangelikale gehören zur Machtbasis des Präsidenten. Filme über Schwule, Lesben und Transsexuelle stehen auf der schwarzen Liste ebenso wie die vermeintliche Blasphemie. Auch der kritische Umgang mit der Vergangenheit des Landes ist für die rechtsextreme Regierung ein rotes Tuch. Der tägliche Rassismus seit der Abschaffung der Sklaverei 1899 oder die Opfer der langjährigen Militärdiktatur. Die Filmpolitik unter Bolsonaro richtet sich gegen politisch Andersdenkende und Minderheiten, gegen kleine, unabhängige Filmproduktionen, die auch auf noch so kleine Fördergelder angewiesen waren.
Und das hat erlaubt, viele Filme schaffen, die von der Favelas Filme zu produzieren. Und es waren viele kritische Filme. Und das hat er versucht, sofort diese Möglichkeit zu sperren.
Gott ist Brasilianer, hieß ein erfolgreicher brasilianischer Film aus dem Jahre 2003. Aber das muss ziemlich lange her gewesen sein, sagt Sidney Martins, nicht ohne Sarkasmus.
Ich denke immer, dass der liebe Gott momentan sehr, sehr enttäuscht mit dem Brasilien war, dass auf einmal hat alles schlecht zu uns geworfen. Ne? Weil wir haben eine schlechte Regierung und dazu nach einem Jahr und 5 Monaten kommt diese Pandemie, die alles zerstört hat. Selbstverständlich, was jetzt in Brasilien passiert, ist nicht eine Schuld von dieser Regierung. Aber gegen diese Situation zu kämpfen und das Volk zu helfen und die wirtschaftlich und auch kulturell die Brasilianer zu unterstützen, macht diese Regierung gar nichts. Diese Regierung hat diese Pandemie unterschätzt. Und dass diese Unterschätzung hat bis gestern 35.000 Toten gekostet.
Die Gesamtzahl über die Opfer der Pandemie will die brasilianische Regierung in Zukunft nicht mehr veröffentlichen. Das Verschweigen, das Unterdrücken von unbeliebten Informationen charakterisiert auch die Kultur- und Filmpolitik Bolsonaros. Sie macht Feindbilder und Gegner aus, markiert, welche Filme nicht gemacht werden dürfen. Die von der neuen Leitung des staatlichen Filminstituts angekündigten Produktionen mit nationaler und evangelikaler Thematik lassen noch auf sich warten. Aber das ist im Moment sicherlich der geringste Verlust für den brasilianischen Film.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Die Amerikanistin Christine Knauer hat die internationale Protestbewegung gegen Rassismus nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd als historisch wichtig herausgestellt. Dennoch sei es insbesondere in den USA nur eine langsame Emanzipation, sagte Knauer im Deutschlandfunk.
White Supremacy, die weiße Überlegenheit, dominiert noch immer die amerikanische Gesellschaft, so auch die Polizei. Disproportional ist die Polizei immer noch weiß, auch wenn die Zahl der Minoritäten in der Polizei zunimmt. Der Chorgeist ist immer noch weiß dominiert, aber der systemische Rassismus ist da. Das Hochkommen und dieser amerikanische Traum, der immer wieder gepusht wird, dass es jeder schaffen kann, der ist für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen. Schwerer als für viele andere Minderheiten.
Die Amerikanistin Christine Knauer. Anlässlich des 15. Jahrestags des Holocaust-Denkmals hat der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V. ein Konzert im Berliner Stehlenfeld veranstaltet. Die Kammersymphonie Berlin spielte Franz Schrekers Intermezzo Opus 8. Im Rahmen des Konzerts fand auch ein Gespräch über moderne Erinnerungskultur im Denkmal statt. Prominente Gäste in der Gesprächsrunde waren unter anderem Lea Roos und die Schauspielerin Iris Berben. Berben sagte, Erinnerung müsse für jede Generation neu gedacht werden.
Gerade auch bei Jugendlichen habe ich das Gefühl, wir können nicht wirklich Erinnerung einfordern, weil du kannst dich ja nur erinnern an etwas, was du erlebt hast. Also müssen wir immer wieder diesen Staffelstab weitergeben an die anderen und weiteren Generationen, Wege zu finden. Und das ist nicht leicht.
Die Schauspielerin Iris Berben. Im Magdeburger Dom beginnt am 26. Juni eine Orgelkunstreihe mit traditionellen und zeitgenössischen Werken. Die baulich und klanglich verschiedenen Domorgeln kämen bei insgesamt 10 Konzerten zum Einsatz, teilte die evangelische Domgemeinde Magdeburg mit. Wegen der immer noch schwierigen Reisebedingungen könnten nicht alle ursprünglich eingeladenen internationalen Künstlerinnen und Künstler anreisen. Einige Konzerte seien neu besetzt worden. Am 11. September soll eine Orgelnacht den Abschluss der Orgelkunstreihe bilden. Dann seien alle 3 Domorgeln zu hören, begleitet von einem passenden Lichtkonzept. Nach 3 Monaten pandemiebedingter Schließung haben die päpstlichen Villen in Kassel-Gandolfo seit diesem Wochenende wieder geöffnet. Das 55 Hektar große Areal nahe Rom beherbergt einen Gutshof mit eigener Landwirtschaft, die Vatikanische Sternwarte und diverse historische Anwesen. Der reich dekorierte Papstpalast oberhalb des Kratersees diente von Anfang des 17. Jahrhunderts bis 2016 als Sommerresident des Kirchenoberhauptes. Besucherinnen und Besucher können den Komplex künftig an Samstagen und Sonntagen nach Voranmeldung besichtigen. Der Einlass erfolgt unter Wahrung von Infektionsschutzvorschriften zeitlich gestaffelt in Kleingruppen bis maximal 10 Personen.
Das Thema Raubkunst und Provenienzforschung hat uns in den vergangenen Monaten viel beschäftigt. Mit dem Erbe aus der Kolonialzeit und der Nazizeit umzugehen, das ist eine große, verantwortungsvolle Aufgabe für zahlreiche Museen. Gilt es doch, die jeweils eigene Geschichte aufzuarbeiten und dann auch zu entscheiden, welche Kunstwerke gegebenenfalls zu restituieren sind. Diese Aufgaben haben nicht nur Museen zu bewältigen, sondern zum Beispiel auch Bibliotheken. Das werden wir jetzt am Beispiel der Uni-Bibliothek in Frankfurt am Main erörtern. Dort wird jetzt erforscht, ob sich in den Beständen der Bibliothek auch Raubkunst aus dem vormaligen Besitz von Verfolgten des NS-Regimes befindet. Am Telefon in Frankfurt bin ich nun mit der Präsidentin der Johann Wolfgang von Goethe-Universität, Birgitta Wolf, verbunden. Schönen guten Abend, Frau Wolf.
Ja, schönen guten Abend.
Wie schwierig und komplex es ist, die Herkunft zum Beispiel eines Gemäldes zu recherchieren, das liegt auf der Hand. Wie ist das denn mit Büchern? Vor welchen Fragen stehen denn da Bibliotheken bei der Provenienzforschung?
Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass die Biografie eines Buches eben nicht endet, wenn es gedruckt ist und erscheint, was wir aus der Sicht von Autoren immer denken, sondern es fängt ja dann mit seiner physischen Existenz erst so richtig an zu leben und Wirkung zu entfalten. Und dann ist es halt auch total spannend nachzuverfolgen, welchen Weg Bücher physisch, also jedes einzelne, gegangen ist. Und wenn man dann ein Buch heute in der Hand hält und weiß, es ist 1943 in den Universitätsbibliotheksbestand gekommen, kann man eben die spannende Frage stellen, wo kam das denn eigentlich her? Und genau das ist ja das, was wir in dem Projekt versuchen wollen.
Bücher sind ja keine Kunstwerke, sind keine Unikate. Wie lässt sich denn die Herkunft eines einzelnen Buches zurückverfolgen? Gibt es da bestimmte Möglichkeiten, die es bei Kunstwerken vielleicht nicht gibt?
Die haben einen höchst individuellen Charakter, zumindest einige. Und nach sowas suchen wir halt. Also bei uns geht es dann wirklich um 79.000 Bücher aus dem Altbestand, die tatsächlich in die Hand genommen werden sollen. Und dann muss wirklich festgestellt werden, gibt es da irgendwas, was auf einen unrechtmäßigen Erwerb schließen lässt. Und das kann zum Beispiel ein Exlibris eines nationalsozialistischen Opfers sein, ein Stempel einer jüdischen Einrichtung, eine Widmung an einen politisch unliebsamen, und sowas muss dann eben festgestellt und dokumentiert werden, und das muss dann ausgewertet werden, was zum Teil dann auch wieder sehr viel Recherchearbeit ist. Aber da gibt es ja inzwischen auch umfangreiche Erfahrungen. Es gibt diese Datenbank Lost Art, und das ist dann eben genau die Arbeit von Fachhistorikern und Bibliothekswissenschaftlerinnen, dann zu recherchieren, wo kam dieses Buch her.
Sie haben, Frau Wolf, zum Beispiel Exlibris genannt, also so in Bücher eingeklebte Zettel, die auch irgendwelche Hinweise geben auf den Eigentümer. Wie weit kann man denn so eine Forschung betreiben? Sie haben die Zahl von 79.000 Büchern genannt. Jedes einzelne Buch wird da untersucht, oder sind das ganze Sammlungen, von denen man sagen kann, aha, diese, ich sag's mal ganz lapidar, diese 5 Meter stammen von dort und dort?
Also erstmal zu unserem Gesamtbestand, das sind über 10 Millionen Datenträger, und dabei sind 7 Millionen Bücher. Also wir reden hier von einer der größten Unibibliotheken Deutschlands. Unsere Unibibliothek ist genau wie die Goethe-Uni noch relativ jung. Auch wir als Goethe-Uni sind ja erst 1914 gegründet worden, und die Bibliothek kam erst später dazu. Wir haben aber Bestände von anderen, sehr viel älteren Bibliotheken, unter anderem auch von der Stadt Frankfurt übernommen, die wir quasi treuhänderisch mit verwalten.
Die Stadtbibliothek.
Genau, und insofern haben wir 1,2 Millionen Bücher, die Kandidaten für die Provenienzforschung sind. Also alle Bücher, die ab 1933 in den Bestand der UB gekommen sind, und alle, die vor 1945 erschienen sind. Also wir reden insgesamt von einem potenziell verdächtigen Bestand von 1,2 Millionen. Wir fangen jetzt mit 79.000 an. Das sind die Signaturen 44 und 45. tragen, und Nuller, also das ist ein Teilbestand, der aus einer Vorstudie, die wir durchgeführt haben, als besonders verdächtig, wenn ich so nennen darf, erscheint. Und wir vermuten, dass aus diesem Bestand so gut 500 tatsächlich herausgefiltert werden können, die wir gerne restituieren würden.
Also Signaturen können schon einen ersten Hinweis geben?
Oh ja, dann weiß man ja, wann die Bücher in den Bestand gekommen sind. Man kann dann auch schnell feststellen, wann sie erschienen sind. Und normalerweise gibt es auch sogenannte Zugangsbücher. Die sind nur in unserem Fall dummerweise gegen Ende des Zweiten Weltkriegs weitgehend mit zerbombt worden. Das hat vielen anderen Bibliotheken geholfen. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Bücher aus einem Gestapo-Bestand kamen, dann können Sie sofort Lunte riechen. Das Privileg haben wir hier leider nicht. Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe Informationen, die in der inzwischen ja gut vernetzten Wissenschaftsszene dann auch verfügbar gemacht werden, um sowas dann rauszufinden.
In Magdeburg gibt es das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Welche Bedeutung hat dieses Zentrum für Ihre Recherche, für Ihre Forschung?
Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, zum einen weckt es sehr positive persönliche Erinnerungen. Ich war nämlich in der Zeit, in der wir beim Bund dafür eingetreten sind, dass dieses Zentrum nach Magdeburg kommt, dort Kultusminister für eine Zeit lang. Und das hat mich sehr gefreut, dass diese wichtige Einrichtung tatsächlich nach Magdeburg gekommen ist. Und ich habe in dem Zusammenhang persönlich eine Menge über Provenienzforschung, insbesondere aber natürlich bei Kunstwerken, da denkt man ja immer als erstes dran, gelernt, und auch über diese Datenbank Lost Art. Ich halte diese Datenbank für extrem wichtig, die ist ja auch öffentlich zugänglich, kann jeder googeln und dann wirklich auch einfach mal was eingeben und gucken, was man da findet. Und diese Datenbank hat zum einen einen immensen wissenschaftlichen Wert, zum anderen hat die aber auch so eine Multiplikatorfunktion, weil nämlich dieses Thema dadurch wirklich an die Öffentlichkeit kommt und jeder mal gucken kann, wie viel NS-Geschichte denn in Objekten in unserem Umfeld vielleicht noch ist. Viele denken ja, das wäre wirklich was für Fachhistoriker und für andere, aber ich glaube, wir müssen uns in Deutschland an den Gedanken gewöhnen, dass wir alle ziemlich viel Nazi-Vergangenheit auch zum Teil in unserem täglichen Leben noch haben, und Restitutionsbemühungen und Provenienzforschung sind für mich ein Weg, auch immer im Bewusstsein zu halten, dass nationalsozialistische Tendenzen auch mehr als ein nur historisches Phänomen sein können, sprich während den Anfängen. Also ich glaube, das ist gerade im Moment ganz wichtig, solche Programme nicht nur durchzuführen in der historischen Fachwissenschaft, sondern auch öffentlich zu kommunizieren. Und da hat natürlich das Magdeburger Zentrum einen Riesenbeitrag geleistet, also viele Beiträge.
Warum, Frau Wolf, denn diese Forschung jetzt zu diesem Zeitpunkt an der Universitätsbibliothek in Frankfurt? Spielt da Geld auch eine Rolle?
Geld kostet zunächst mal. Deswegen sind wir ja so dankbar, dass wir eben auch durch das eben erwähnte Magdeburger Zentrum finanziell unterstützt werden. Aber wir stecken natürlich auch selbst Geld rein. Die Stadt unterstützt uns zum Teil. Die Dezernentin Ina Hartwig war sofort dabei, als ich ihr dieses Projekt vorgeschlagen habe. Bücher haben häufig keinen sehr hohen materiellen Wert. Und bei den meisten können sie auch in Geld nicht beziffern. Klar, für eine Gutenberg-Bibel gibt es einen Marktpreis. Für manche Sachen gibt es auch einen Schwarzmarkt. Aber ich glaube, es geht sehr stark um symbolischen Wert. Und unter dem Aspekt haben Bücher einfach eine ganz besondere Bedeutung. Bücher stehen gerade für Geisteswissenschaftler natürlich für viel mehr als nur eine Sammlung von Papierblättern zwischen zwei Pappdeckeln. Mhm. Und ich glaube, insofern ist es auch wichtig, dass wir Bücher wirklich in ihrem Symbolwert da würdigen und dahin zurückgeben, wo sie herkommen.
Die Uni-Bibliothek Frankfurt am Main prüft, ob in ihrem Bestand auch Bücher aus NS-Raubkunst sich befindet. Birgitta Wolf war das, die Präsidentin der Johann Wolfgang von Goethe-Universität. Frau Wolf, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Von der Provenienzforschung zur Aufarbeitung deutscher Geschichte. BMW, der bayerische Autobauer mit dem blitzblanken weiß-blauen Image, hat seine Nazi-Vergangenheit in zwei Dissertationen wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Der Wandel der Firma hin zu einem der wichtigsten Unternehmen in der deutschen Kriegswirtschaft. Viele Zwangsarbeiter haben damals unter erbärmlichsten Bedingungen geschuftet. Viele sind elend gestorben. Dieser Teil der Firmengeschichte ist jetzt im BMW-Museum München in diesem beeindruckenden Bau des Architekturbüros Coop Himmelblau in die Dauerausstellung integriert worden. Der Besucher bekommt also nicht nur die chromglänzende Geschichte der BMW-Motorräder, Autos und Rennwagen präsentiert, sondern eben auch diese historischen Zeugnisse. Ein Rundgang von Peter Jungblut.
Ein paar Bomben fallen vom Himmel, aber das scheint die drei Arbeiter, die auf dem Plakat abgebildet sind, nicht weiter zu interessieren. Ganz im Gegenteil, stramm marschieren sie Richtung Werkbank. Ist der Alarm vorbei, an die Arbeit 1, 2, 3. Es sind so bizarre Propagandabotschaften aus der Nazi-Zeit, die die neue Dauerausstellung im Münchner BMW-Museum sehenswert machen. Sie ist absichtlich sehr hell gestaltet, fast schon gleißend hell durch den weißen Boden und die weißen Papiere an der Wand. Hier will ein Weltkonzern offensichtlich signalisieren, dass er nichts beschönigen, verheimlichen oder relativieren will, sondern dass es allein um die recht grell ausgeleuchteten Fakten geht. Museumschef Ralf Huber.
Unsere Rolle damals in der Gesellschaft, aber auch gerade als Rüstungsbetrieb, war in der Zeit des Nationalsozialismus natürlich eine sehr starke und sehr präsente. Und diese Rahmenbedingungen mal umfassend darzustellen, das war uns hier ein Anliegen.
Artikel 1 des Grundgesetzes empfängt die Besucher an beiden Eingängen des Ausstellungsraums. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Gebot, das von 1933 bis 1945 bekanntlich mit Füßen getreten wurde. Und BMW war für die Nazis ein Schlüsselbetrieb.
Aufrüstung sozusagen begann schon ab 1933. Sehr schnell hat das Regime Einfluss auf uns als Unternehmen genommen. Hinter den Kulissen wurde bereits an der Aufrüstung gearbeitet, sodass es nicht sichtbar war, denn man hätte ja sonst gegen den Versailler Vertrag verstoßen.
Schnittige Cabrios hatte BMW in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts im Angebot. Zwei davon stehen blank geputzt in der Ausstellungshalle, durch die die Besucher hindurch müssen, bevor sie sich über die Verstrickungen in der NS-Zeit informieren können. Dort selbst sind keine Produkte des Konzerns zu sehen, weder Autos noch Flugzeugmotoren, wie Kurator Andreas Braun betont.
Was wir überhaupt nicht in diesem Raum hier unterbringen wollten, war die Ästhetik eines Produktes von BMW. Dafür haben wir andere Quadratmeter hier im Haus und auch einen anderen Kontext, wo das geschehen darf. Hier ging es allein um Täter- und Opferperspektive.
Allerdings sind Werbematerialien zu sehen, einerseits für die Triebwerke von BMW, aber auch Broschüren für ausländische Arbeiter, die ab 1933 fleißig angeworben wurden. Zunächst ging es um Fachkräfte, die auch entsprechend gut behandelt und bezahlt wurden. Ab 1941 ging es nur noch um Zwangsarbeit unter teils grausamen Bedingungen. KZ-Häftlinge mussten 10 Kilometer zu Fuß zurücklegen, wohlgemerkt einfache Wegstrecke nach 12 und mehr Stunden Arbeit. Einige überlebensgroße Porträts von zwangsweise rekrutierten Arbeitskräften dominieren die Ausstellung, absichtlich schemenhaft abgedruckt auf Papierbahnen, wie Zeugen aus einer Vergangenheit, die in Vergessenheit zu geraten droht.
Es sind ausgewählte 18 von ungefähr 60 Fotos, die sich überhaupt erhalten haben. Und wir wollten einfach in aller Stille, und ich glaube, das Wort Stille tut uns in der Behandlung dieses Themas sehr, sehr gut, nur ja nicht laut werden, ist, dass hier dieses Anschauen des Besuchers nicht vorwurfsvoll, aber als stille Zeugen um sie alleine geht es. Und Sie sehen ja auch, dass die Besucher hier in einer gewissen Sperrigkeit an diesen Bahnen vorbeigehen müssen. Sie sind eigentlich die Hauptprotagonisten im Raum.
Der Rundgang nimmt nicht mehr als 15, 20 Minuten in Anspruch und am Ende steht der Besucher auf einem schneeweißen Parcours, der sich vom schwarzen Asphaltboden des übrigen Museums, wo die Autos stehen, deutlich abhebt. Andreas Braun.
Wir haben hier rein auf der Basis der Informationsvermittlung, nicht mehr und nicht weniger, gesagt, was hat das Unternehmen seitdem getan? Sie sehen hier nicht ganz große Bekenntnisarien oder sonst was. Ich denke, das tut der Raum in Gänze als Ganzes. All die Besucher, die jetzt kommen, vielleicht in der zweiten oder dritten Generation derer, die großes Leid hier erfahren haben, hier kann man sich weiter informieren.
Dabei verweist Andreas Braun auf einen Barcode, über den Interessierte auf entsprechende Internetseiten kommen. Übrigens stehen im BMW-Museum überall kundige Hostessen bereit, die über die dort zu bewundernden Autos nähere Auskunft geben. So einen Informationsservice verspricht Museumschef Ralf Huber auch für die Abteilung, in der es um die geschundenen Arbeitskräfte in der Nazizeit geht.
Viele Menschen kommen hierher, gerade aus dem Ausland, und möchten schöne Autos sehen. Viele werden dann überrascht, wie viel Historie wir als Unternehmen auch hier darstellen. Wir zeigen viel, was uns bewegt, auch von unseren Werten her. Und gerade hier muss man sie ein wenig an die Hand nehmen, weil ich denke, auch viele Menschen gar nicht um diese Zeit und diese Epoche wissen.
Viele Kulturveranstaltungen sind wegen Corona komplett abgesagt worden. Das Poesiefestival in Berlin allerdings wollte die 21. Ausgabe nicht absagen. Stattdessen wurde die Veranstaltung komplett ins Internet verlagert. Die Dichterinnen und Dichter lieferten ihre Lesungen, indem sie sich selbst auf Video aufnahmen. Das meiste war vorproduziert, wurde aber live zu den entsprechenden Uhrzeiten ins Netz gestellt und dann in eine Mediathek zum nachträglichen Ansehen überspielt. Wie das Poesiefestival Berlin funktioniert hat, das sagt uns nun Tobias Wenzel. Er hat die ersten 3 Tage verfolgt.
Was für ein liebevoll kurioses Video, dachte man, als man sah, was der chilenische Dichter Yanko González zur großen Eröffnungslesung Weltklang nach der Poesie eingeschickt hatte. Anstatt Gedichte aus seiner Reihe Spickzettel einfach nur vorzutragen, las er sie von originellen Spickzetteln ab, wie einem aufklappbaren Apfelsaft-Tetrapack.
Dominio espacial.
Spickzettel 29. Sport, Raumbeherrschung. Eine Frage zum Anstoßen oder vielleicht eine andere zum Abnehmen. Die Antwort musst du skizzieren. Zeichne ein Paar, Rücken an Rücken und in der Mitte einen Medizinball. Zeichne dieses Bild, bis sie alt geworden sind.
Ja, das Poesiefestival Berlin kann auch online funktionieren, ohne Publikum vor Ort, wollte man ausrufen bei der Videolesung von Yanko González. Man müsse dem Coronavirus mit dem Virus der Poesie trotzen, sagte der Chilene. Die Poesie sei das einzig unzerstörbare Virus. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann erinnerte daran, dass schon der Dichter Horaz mit seinen Versen etwas Dauerhafteres als Erz schaffen wollte. In einer Veranstaltung über digitale Revolution und kulturelles Gedächtnis beschrieb Assmann, wie digitale Medien neue Erinnerungsformen schaffen. So könnten nun Zeitzeugenaussagen in Form eines interaktiven Hologramms gespeichert und präsentiert werden. Assmann nannte als Beispiel die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch, die für solch ein Projekt mehr als 1000 Fragen beantwortet hat und nun in Berlin virtuell zu erleben ist.
Also Schulklassen gehen ins Technikmuseum und sprechen da eben mit diesem Hologramm oder diesem digitalen 3D, mit dieser Simulation der Holocaust-Überlebenden und können mit ihr in ein Gespräch eintreten.
Da diese moderierte Diskussion, wie fast alle Elemente des diesjährigen Poesiefestivals Berlin voraufgezeichnet war, konnte das Hologramm der Zeitzeugin Lasker-Wallfisch eingeblendet werden. Manal al-Sheikh ist auch eine Zeitzeugin. Sie ist aus dem Irak geflüchtet, lebt nun in Norwegen und verarbeitet Traumata in ihrer Lyrik. Die stellte sie bei einer Veranstaltung über Flucht und Grenzen vor.
Ich nehme jeden Tag das gleiche Messer und steche mir dieselbe Wunde, wieder und wieder, beim verzweifelten Versuch, die Wunde zu töten.
Auch die Dichterin Nada al-Khawam kommt aus dem Irak. Sie lebt nun in Berlin. Sie schilderte sich als machtlos in der Corona-Krise.
Der Dichterin geht es in dieser Zeit wie allen anderen. Sie hat mit Gefühlen zu kämpfen, ist verwirrt, chaotisch, innerlich wie äußerlich. Man könnte sagen, die Ärzte waren Dichter in anderer Gestalt. Sie haben Gedichte der Menschlichkeit mit jedem geheilten Menschen geschrieben.
Geheilte Menschen als Gedichte der Menschlichkeit zu beschreiben, ist natürlich eine Metapher. Und auf die hat die kanadische Dichterin Anne Carson in ihren Versen verwiesen.
Aristoteles sagt, die Metapher erlaubt dem Denken, sich selbst dabei zu erleben, wie es einen Fehler macht.
Anne Carson lobte den Irrtum, weil durch ihn erst so etwas wie Poesie entstehen könne. Carsons Berliner Rede zur Poesie war gerade keine Rede. Sie lieferte stattdessen per Video aus ihrer Küche eine Lesung von 13 unzusammenhängenden Texten, einem lyrischen Beitrag und 12 rhythmischen Prosatexten. Warum sie sich währenddessen 3 verschiedene Hüte aufsetzte, bleibt ihr Geheimnis. Als Carson dann auch noch den Zuschauer bat, das Ende ihrer 2 letzten Texte zu sprechen und das als interaktive Aktion verkaufen wollte, war das weder sinnvoll noch komisch, sondern einfach nur zum Fremdschämen. Erstaunlich auch, dass sie ihre teils wunderbar poetischen Texte geradezu herunterleierte.
My mother forbade us to walk backwards. That is how the dead walk, she would say.
Meine Mutter verbot uns, rückwärts zu gehen. So gehen die Toten, sagte sie. Wo hatte sie das her? Vielleicht aus einer schlechten Übersetzung. Schließlich gehen die Toten nicht rückwärts, sie gehen hinter uns. Sie haben keine Lungen und können deshalb nichts rufen. Aber sie hätten es liebend gern, dass wir uns umdrehen. Sind der Liebe zum Opfer gefallen. Viele von ihnen.
Denn die Liebe ist alles. Und alles ist vor allem aus nichts gemacht.
Liebe heißt das Langgedicht von Mircea Cădărescu, das der rumänische Literaturnobelpreiskandidat in der Nacht der Poesie vortrug. Die auf politische Korrektheit getrimmte Moderatorin des Abends, Insa Wilke, entschuldigte sich nicht nur für die schlechte Tonqualität in Cădărescus selbst gedrehtem Video, sondern indirekt auch für die Frauen- und Männerrollen in seiner Dichtung. Eine unerträgliche Ignoranz und Humorlosigkeit. Für das Augenzwinkern sorgte zum Glück der Chilene Yanko González. Inspiriert von den lebensfremden Empfehlungen der chilenischen Regierung, wie man Menschen vom Drogenkonsum abbringen könne, schrieb er ein Gedicht und trug es nun mit erhobenem Zeigefinger vor. Genauer, mit einem überdimensionierten Handschuh, passend zur Corona-Krise.
Tobias Wenzel über das Poesiefestival Berlin im Internet. Und nun der Blick in die Feuilletons von Klaus Bokatzky.
In Zeiten von Corona lieber auf die Wendung, in Zeiten von Corona verzichten. Das rät uns die Tageszeitung Taz. Danach muss man weitersehen. Wir sehen weiter in Zeiten von Corona. Die chinesische Regierung plant offenbar, unter strengen Hygienevorschriften die Kinos im Land wieder zu öffnen, erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung. China ist nach den USA der zweitwichtigste Kinomarkt der Welt und einer der wichtigsten Handelsmärkte der Welt. Da blickt so mancher bei uns Richtung Osten nach Peking, wo der Blick Richtung Westen nach Washington immer trüber wird. Die Behörden haben auf die Corona-Krise in Wuhan mit Repression und Vertuschung reagiert, ruft uns da die Neue Zürcher Zeitung in Erinnerung, wie das kapitalistisch-kommunistische System etwa die Mediziner verfolgte, die vor Corona zu warnen wagten. Wenn es schlimm wird, steckt man in den Vereinigten Staaten von Amerika seine letzte Hoffnung in große Reden, in Predigten, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In dieser Tradition sprachen auch Jacob Frey, der 1981 geborene Bürgermeister von Minneapolis, als er nach dem Tod George Floyds die Strafverfolgung aller vier daran beteiligter Polizisten forderte, schreibt Jan Wiele. Und Muriel Bowser, Bürgermeisterin von Washington D.C., als sie Donald Trump mutig schrieb, die Sicherheitsbehörden sollten die Rechte der Bürger schützen und nicht einschränken. Manches ist für uns unfassbar, was nun in den Vereinigten Staaten zu erleben ist. Für die Menschen dort ist es einfach Alltag. 1252. So viele Schwarze sind in den Vereinigten Staaten in den vergangenen 5 Jahren durch Polizeigewalt umgekommen, steht in der Tageszeitung Die Welt. Die Wahrscheinlichkeit ist für einen Schwarzen doppelt so hoch wie für einen Weißen, obwohl die Schwarzen nur ca. 10% der Bevölkerung ausmachen. Entweder kommt es nicht zur Anklage oder die Verdächtigen werden freigesprochen, schreibt Jan Küveler. Das System der Segregation, des Rassenhasses und der Ideologie der White Supremacy, der weißen Vorherrschaft, hat auch Obama in den 8 Jahren seiner Präsidentschaft unangetastet gelassen. Da werfen wir in Zeiten von Corona noch einen Blick auf hoffnungsfrohe Nachrichten. Die österreichischen Chöre haben es jetzt schwarz auf weiß, meldet die Neue Zürcher. Eine Studie der Medizinischen Universität Wien ergab, dass Singen nicht gefährlicher ist als Sprechen, schreibt Paul Jandl. Auch von den Freunden der Blasmusik kommt Entwarnung. Mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, erfahren wir noch, könne man sich langsam in eine Nach-Corona-Zeit vorantasten. Hoffen wir, dass das auch für die anderen Instrumente gilt, etwa für jenes, das jetzt besonders gewürdigt wird. 2020 ist das Jahr der Geige, heißt es im Berliner Tagesspiegel. Die Geige muss beherrscht werden, sagt ein Beherrscher dieses Streichinstruments. Je besser die Geige ist, desto stärker ist ihr Charakter, desto schwieriger ist es, sie zu beherrschen, meint im Interview Daniel Stabrava, Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, und vergisst auch seine Mitspieler nicht. Einerseits ist ein Orchester fragil, braucht Verständnis, andererseits darf man sich nicht platt machen lassen von großen Egos. Und es muss heftig gegeigt werden. Es gibt einen Witz des Pianisten Arthur Rubinstein. Wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich 2 Tage nicht übe, dann merken es meine Freunde. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, merkt es das Publikum.
Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzky. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röke und nun noch einmal Tom Jones. Bring it on home. Tschüss.